Schön, nach dem Sonntagsgottesdienst wieder den gleichen nächsten Dienst an dieser Kanzel wahrnehmen zu dürfen, wahrnehmen zu können und mit euch heute diese Bibelstunde zu haben. Ich grüße euch vor Ort, ich grüße all die zu Hause sind und im Stream sich eingeschaltet haben. Das wäre so schön, nicht nur eure Gesichter zu sehen, auch die Gesichter von denen, die da sich eingeschaltet haben. Das wäre gut, so die Fernseher hier oben und überall dann diese Gesichter zu haben, dann würde ich auch sehen, wer da eingeschaltet ist. Ich hatte die Gelegenheit gehabt, in den letzten Wochen unterwegs zu sein und Geschwister zu treffen, ihnen zu dienen, und immer wieder sagen sie, ja, wir sehen dich, wir sehen dich. Ich sage, macht's gut, ja, wir werden dich sehen. Und dann denke ich, schön, dass ihr seht, ich sehe euch nicht, und da ist nur Einbahnstraße immer. Sie sehen uns, sie sehen mich, aber ich kann sie nicht sehen. Und von daher wäre das schön. Aber ich habe ja eure Gesichter. Und das sind ja auch wunderschöne, freundliche, fröhliche Gesichter. Ich danke für all die Gebete. Ich weiß, dass die Geschwister für den Dienst beten. Ich weiß, dass sie dafür beten, wenn ich unterwegs bin, dass Gott es segnet. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Habe schöne Begegnungen haben dürfen in dieser Zeit. Und es ist auch schön zu hören, dass Geschwister, die ich getroffen habe, sagen, ja, ich bin jetzt gerade bei Petrus, folge die und die. Ich bin gerade bei Petrus bei der und der Stelle. Und sie folgen. Sie folgen auch, sie hören das nach. Und sie folgen den Auslegungen von 2. Petrusbrief. Und neulich sagte eine, ich bin jetzt bei Vers 6, 7. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass diese Möglichkeit da ist. Möchte ich euch zugleich bitten, weiterhin einfach dafür zu beten. So, dass der Herr offene Türen schenkt, dass er Weisheit gibt, dass er Freimütigkeit gibt, dass er die richtige Rede gibt, das so zu verkündigen, wie es Jesus verherrlicht, möchte ich euch als Gemeinde bitten, da nicht aufzuhören, dafür zu beten. Nach 7 Wochen wollen wir jetzt weiter im 2. Petrusbrief machen, weil unser 2. Petrusbrief das Studium fortsetzen. Die Brüder haben euch während dieser Zeit gedient, und es sind jetzt wirklich ein paar Dienstage vergangen. So wollen wir wieder in den 2. Petrusbrief einsteigen. Wir beginnen heute mit den letzten Versen aus dem 1. Kapitel, das Studium. Das sind die Verse 16 bis 21, denen wollen wir uns zuwenden. Bevor wir uns das genauer anschauen, möchte ich euch gern den Text vorlesen, aber beginnend schon bei Vers 12. Als schon mal Erinnerung, und in diesem Zusammenhang möchte ich euch 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 12 bis 21 lesen. Wenn ihr es mitlesen wollt, schlagt es gern auf. Ich lese es, dann beten wir und dann steigen wir in die Verse mit hinein. Petrus schreibt, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst, und die in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche herrliche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr das zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Das sind die Verse, und ab Vers 16 bis Vers 21, die wollen wir miteinander uns anschauen. Davor möchte ich beten, und wem es möglich ist, lade ich zum Gebet aufzustehen. Jesus, es ist wirklich herrlich, es ist so ein Privileg, es ist so gut, dein Wort zu haben, dein Wort aufzuschlagen, dein Wort wieder zu lesen und hineinzutauchen in deine Herrlichkeit. Danke, dass wir diese Gelegenheit auch heute haben, dein Wort zu lesen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du Freimütigkeit, Klarheit schenkst, Weisheit schenkst, dein Wort auszulegen. Du bist der Lehrer, du bist der gute Rabbi. Und du bist der Einzige, der uns in diese Wahrheit leitet. Ja, und darum sind wir sowohl im Hören wie auch im Reden auf dich angewiesen. Und ich bitte dich, Herr, schenke Weisheit, diese Verse auszulegen, so wie du sie gedacht hast, so wie du hast sie aufschreiben lassen in dieser Weise, dass ich sie genauso predige und auslege, aber genauso schenke Verstand, sie so zu verstehen, wie sie verstanden werden müssen. Segne alle, die vor Ort sich aufgemacht haben, herzukommen. Segne alle, die zu Hause sind und die sich Zeit nehmen, einen Stream eingeschaltet haben, um dabei zu sein. Herr, segne uns unter deinem Wort. Jesus, in deinem Namen will ich es bitten. Amen. Die Verse, die ich gerade vorgelesen habe, die bilden den Abschluss von Kapitel 1. Und das sind wichtige Verse und das sind wichtig für uns, dass wir verstehen, welche Funktion sie haben und warum sie da stehen. Hier der Grund für die Wichtigkeit dieser Verse. Sie bilden den Abschluss von dem großen Teil oder von den ersten 11 Versen, die wir intensiv behandelt, die wir intensiv studiert haben in der letzten Zeit. So, die bilden die Grundlage. In den Versen 12 bis 21 spricht Petrus über die Quelle unseres Glaubens. So, das habe ich schon immer wieder oder an mehreren Stellen euch gesagt. Hier geht es um die Quelle unseres Glaubens. Die Verse 12 bis 15, in diesen Versen spricht Petrus über sein Zeugnis, also die Quelle des Glaubens als das Zeugnis der Apostel. Es ist sein Dienst, den er uns da vorstellt, und das ist das Erste. Die Verse 16 bis 18, da geht es um die Quelle des Glaubens und das Zeugnis des Vaters, woher dieser Glaube kommt. Und dann kommt Verse 19 bis 21, und da geht es um das Zeugnis des Wortes Gottes. Also in diesen drei Teilen können wir den Abschluss dieses ersten Kapitels einteilen, zumindest mache ich so. Also es geht um das Zeugnis von Petrus, die Verse 12 bis 15, dann das Zeugnis des Vaters, die Verse 16 bis 18 und dann das Zeugnis der Schrift, die Verse 19 bis 21. Warum ist es wichtig und warum haben wir diese Verse in dieser Art und Weise? Lasst mich euch nochmal den Gedankengang aufgreifen. Das sind doch ein paar Wochen her und ich überlege mir immer, wie viel wiederhole ich, wie viel nehme ich euch wieder hinein, und dann setze ich mich hin und dann denke ich, okay, wie war das noch einmal? Und dann denke ich bei mir selbst, wenn ich mich selbst daran erinnern muss, wie war der Gedankengang, wie wird das aufgebaut, dann könnte es sein, dass der eine andere von euch es also auch hilfreich empfindet, wenn ich euch nochmal abhole und durch diesen Brief das nochmal den Gedankengang kurz euch aufzeige, um was es eigentlich geht. Und das ist auch zugleich eine gute Prüfung für sich selbst, wie viel hat man beibehalten, wie viel hat man sich gemerkt und wie viel weiß man es noch. Der Petrus schreibt diesen zweiten Brief ja aus einem Anlass, aus einem Grund. Er weiß, er wird nicht mehr lange da sein, und seine Sorge ist oder sein Anliegen ist durch die Festigkeit der Kinder Gottes im Glauben. Ja, er will, dass wir im Glauben feststehen und nicht so schnell irgendeinem falschen Lehrer oder irgendeiner falschen Lehre aufsitzen. Das ist sein Anliegen. Und darum hat er immer wieder gesagt, dass er nicht müde wird, immer wieder aufs Neue zu wiederholen und immer wieder die Gesinnung aufzuwecken, damit diese Festigkeit im Glauben besteht. Ich denke, das ist etwas, was ihr wahrscheinlich behalten habt und wisst, darum geht es. Wie macht es Petrus? Er macht es in der Weise, Art und Weise, dass er zuerst uns diesen kostbaren Glauben uns nochmal nicht nur vorstellt, sondern uns nochmal daran erinnert, was haben wir eigentlich empfangen. Und das ist sehr wichtig. Er beginnt bei den ersten zwei Versen im ersten Kapitel, dass er sagt, dass wir diesen kostbaren Glauben empfangen haben auf der Grundlage der Gerechtigkeit, die in Jesus Christus ist. Das heißt, dieser Glaube wurde uns geschenkt, weil Jesus alles für uns vollbracht hat. Die Gerechtigkeit, die Gott fordert, hat er vollbracht. Und diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir brauchen, um vor Gott stehen zu können und bestehen zu können, diese Gerechtigkeit wurde uns durch den Glauben in Jesus Christus geschenkt. So, das ist ein geschenkter Glaube, und all, was das mit sich bringt, Das erklärt er dann ab Vers 3. Also die ersten zwei Verse hat er uns an den kostbaren Glauben erinnert, den wir geschenkt bekommen haben. Und mit diesem kostbaren Glauben ab Vers 3 bis Vers 11 sprach er über den Inhalt des Glaubens. Und diese Erinnerung ist wichtig, dass wir nicht vergessen, was haben wir eigentlich geschenkt bekommen. Und er beginnt damit, dass Gott uns alles geschenkt hat mit diesem kostbaren Glauben. Seine göttliche Kraft hat er uns gegeben. Und mit dieser göttlichen Kraft, die er uns gegeben hat, hat er alles gegeben, was wir brauchen, um letztendlich auch ans Ziel zu kommen. Letztendlich dann auch bei ihm anzukommen. In Vers 11 formuliert er es so: Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseren Herrn und Retters Jesus Christus. Darum geht's. Diese Perspektive hat er vor Augen. Wir sollen eingehen in das Reich. Das ist eine andere Umschreibung, um gerettet zu werden. Wann soll das passieren? Wenn natürlich Jesus Christus wiederkommt und bei der Ankunft wir dieses herrliche Erbe empfangen. Und wie werden wir in dieses Reich eingehen? Was ist der einzige Weg in dieses Reich? Und so entfaltet er, dass Gott selbst uns alles dafür gegeben hat. Er hat uns alles geschenkt und in der Erkenntnis Jesu Christi sind wir Teilhaber dieser göttlichen Natur geworden und all diese herrlichen Verheißungen, die wir miteinander angeschaut haben. Es ist wichtig, dass wir diesen Inhalt nicht vergessen, dass uns mit Jesus Christus alles geschenkt worden ist. Wir haben es schon. Ich mache diese Erfahrung, wenn ich gerade unterwegs bin und mit Menschen spreche, die hungrig sind oder die noch nicht fest im Glauben sind, dass genau diese Dinge ihnen immer und immer wieder aufs Neue zu erklären und auch vielleicht neu zu entfalten, dass es darum geht, dass wir es schon haben. Nichts erkämpfen müssen, sondern wir haben es schon. So erinnert euch vielleicht an die Predigt vom Sonntag, so wie die Jungfrauen, die fünf, die haben es schon von Anfang an, damit selbst wenn sie mal schläfrig werden und selbst wenn man einschläft, Jesus wiederkommt, sie dabei sind. Es ist wichtig, dass man es von Anfang an hat und nicht unterwegs oder am Ende, wenn Jesus kommt, versucht es zu bekommen, sondern Petrus erinnert, was wir in Jesus Christus haben. Das ist eine herrliche Wahrheit. Also, Gott hat uns mit Christus und mit diesem kostbaren Glauben alles geschenkt, was wir brauchen. Und darum spricht er über unsere Heilssicherheit. Ja, wir haben einige Bibelstunden darauf verwendet, um uns diese Heilssicherheit anzuschauen, dass wir sicher in seiner Hand sind, dass wir sicher in dieser Errettung sind, weil Jesus alles vollbracht hat, weil es nicht an uns liegt, sondern an ihm. Und dann spricht Petrus darüber, dass wir aus dieser Heilssicherheit, aus diesem Glauben, dass wir allen Fleiß daran setzen sollen und in diesen Dingen leben, in dieser Kraft leben und dafür sorgen, dass aus der Heilssicherheit Heilsgewissheit wird. Das heißt, dass wir selbst zu einer Gewissheit gelangen, dass das, was bei Gott Realität und wahr ist, dass es in unserem Erleben und auch in unserem Fühlen und in unserem Leben, dass es Realität, nicht Realität, sondern Gewissheit wird. Versteht ihr den Unterschied? Das eine ist, es ist bei Gott klar fest. Und das kann sein, aber dass es bei den Kindern Gottes nicht klar und fest ist. Da gibt es noch Zweifel und Unsicherheit. Und Petrus gibt uns eine Liste und wir haben sie auch ebenfalls gründlich durchgearbeitet, diese Liste. Was sollen wir dazu beitragen? Was können wir tun, damit diese Heilsgewissheit in uns fest wird? Und er spricht von Tugend, er spricht von Erkenntnis, von Enthaltsamkeit, von Aussagen, von Gottesfurcht, von Bruderliebe und von der Liebe. Von diesen Dingen sprach er, indem wir uns befleißigen. Und je mehr wir in diesen Dingen uns befleißigen, umso mehr würde unsere Heilsgewissheit fester werden. Der Grund, warum das so wichtig ist, der Grund, warum wir es nicht vergessen dürfen und darum permanent dafür sorgen müssen, dass wir unseres Heils sicher sind, ist, damit wir nicht vergessen, dass unsere Sünden, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Schaut mal in Vers 9, was er sagt. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen Sünden vergessen. Das ist die Gefahr. Das heißt, wenn man vergisst, dass wir die Gerechtigkeit in Jesu empfangen haben, wenn man sich nicht darin befleißigt, sich diese Gewissheit festzumachen in seinem Herzen, dann kommt man dazu, dass man vergisst auch, dass man die Reinigung von seinen Sünden schon empfangen hat. Und wenn man das hat, wenn man es vergessen hat, dann kommen Zweifel. Und wenn Zweifel kommen, sind wir nicht nur in der Lage, Gott zu verherrlichen, sondern wir stehen in einer großen Gefahr, an falschen Lehre und falschen Lehren aufzusitzen. Warum? Wenn ich Zweifel habe, dass ich gerettet bin und ich nicht weiß, ob das so ist, dann wird jemand kommen und mir sagen, ah ja klar, du bist noch gar nicht gerettet, du musst das tun. Und der andere wird kommen und sagen, nein, nein, du musst das tun. Und ein anderer wird kommen und sagen, aber das darfst du nicht tun und das aber auch nicht. Und dann denkt man, oh nein, wenn das so sich verhält, dann muss ich ja etwas tun oder nicht tun. Und so ist man in der Gefahr ausgesetzt, sich so einer falschen Lehre, Werkgerechtigkeit, Gesetzlichkeit, in so eine Lehre gefangen zu werden und oder diesen falschen Lehren zu glauben und darin verstrickt zu werden. Warum? Weil man selbst nicht sicher ist in dem, was Jesus Christus vollbracht oder was Jesus Christus getan hat. Könnt ihr mir soweit folgen? Ist es für euch wieder eine Erinnerung und Zusammenfassung, was wir bis dahin behandelt haben? Darum war es mir persönlich, auch als Mitältester dieser Gemeinde, so wichtig, dass wir uns genug Zeit nehmen, über diese Dinge nachzudenken, langsam durch diese Dinge durchzugehen und genug Zeit dem Geist Gottes geben, diese Dinge in unser Herzen festzumachen, indem wir immer wieder und immer wieder über diese Dinge geredet haben. Wie können wir unsere Heilssicherheit in unseren Herzen festmachen? Also von dieser Wahrheit spricht Petrus und er sagte, dass er nicht müde wird oder wurde, an diese Wahrheit immer und immer und immer und immer wieder zu erinnern. Das ist sein Dienst gewesen. Das ist, was wir in Vers 12 bis 15 uns dann angeschaut haben. Petrus wusste, er wird bald zum Herrn gehen. Auch darüber haben wir nachgedacht, was es bedeutet, sein Abscheiden, warum er es wusste und all diese Dinge. Aber das Wissen, dass er bald nicht mehr da ist, motivierte ihn umso mehr, die Gemeinden festzumachen in dieser Wahrheit. In welcher Wahrheit nochmal? Welche Wahrheit musste so fest werden, dass die Wahrheit über den uns geschenkten kostbaren Glauben, dass es die Gerechtigkeit Jesu ist, dass uns mit Christus alles geschenkt worden ist, diese Wahrheit musste feststehen. Und dafür wollte er große Sorge leisten, dass das nicht vergessen wird. An diese Wahrheit wollte er permanent erinnert werden. Doch manche würden vielleicht sagen, und haben auch mit Sicherheit gesagt und sagen es vielleicht heute, sogar vielleicht bei den Bibelstunden oder so, dass die sagen, ja, woher weiß ich, dass Petrus recht hat? Woher weiß ich, dass er dir die Wahrheit gelehrt hat? Petrus sagt ja, ich will euch an diese Wahrheit, diese Wahrheit haben wir wirklich, die Verse 1 bis 11, intensiv angeschaut. Woher weiß ich, dass diese Lehre der Heilssicherheit und Heilsgewissheit wirklich wahr ist? Woher weiß ich, dass das nicht gerade das eine falsche Lehre ist? Ja, das ist ja, immer wieder erlebe ich das, wenn ich das Wort verkündigen darf und verkündige, zu einem kommen und sagen, das habe ich noch nie gehört, das höre ich zum ersten Mal, dann erschreckt es mich schon einmal. Wenn ich anscheinend Christen begegne und mit ihnen über das Evangelium rede und über das Erlösungswerk Jesu Christi und über die Genügsamkeit der Gnade, dass man sagt, das habe ich noch nie gehört. Dann ist es schon für mich erschreckend, aber für sie ist es erschreckend, das zu hören. Und sie sagen, wie kann das sein? Und dann kommen wir, bist du der Einzige, der das lehrt? Dann muss ich sagen, nein, nein, bin ich der Einzige. Und dann wollen die mal Namen wissen, wer lehrt auch nochmal so? Aber was mir auch ganz häufig begegnet und ich ganz häufig erlebe, ist, dass Geschwister sagen, Willi, das ist so anders, was zum Beispiel unsere Prediger lehren und verkündigen. Aber sie lieben doch auch Jesus. Aber sie haben doch auch die Bibel. Sie haben doch auch Bibelschule absolviert. Und sie kennen sich doch auch so aus. Und das ist für mich so ein Glaubensvorbild. Guck mal, er sagt komplett was anderes, was du sagst. Woher weiß ich, dass das wahr ist, was du sagst? Woher weiß ich nicht, dass du der falsche Lehrer bist und das eine falsche Lehre ist? Woher weiß ich nicht, dass du dir was ausgedacht hast? Wird mir oft vorgeworfen. Letzte Zeit kamen wieder einige Nachrichten, die mir behaupten, dass ich auf eine sehr verführerische und gerissene Art und Weise Menschen verführe eben, anders lehre. So. Petrus weiß ebenfalls um diesen Vorwurf. Woher? Petrus hat jetzt an diese Wahrheit erinnert, an diese herrliche Wahrheit, kostbare Wahrheit des Evangeliums. Und er weiß, dass Angriffe dastehen. Er weiß um die falschen Lehrer, die Petrus nämlich genau das vorwerfen werden und vorgeworfen haben. Ja, das hat er sich selbst ausgedacht. Das sind seine Gedanken, das sind seine Gebäude, das ist seine Theologie, das ist nicht die Wahrheit. Damit wir verstehen, dass was hier wirklich Gottes Wort ist, damit wir verstehen, wie wichtig das ist und wie grundlegend das ist, spricht Petrus jetzt ab Vers 16 bis 21 und nennt die Quelle. Er sagt, woher hat er das? Warum ist es glaubwürdig, das, was er vorher gesagt hat? Warum kann man nicht sagen, okay, das ist halt die Lehre von Petrus? So wie man auch auf, ja, okay, das hat Paulus gesagt, das ist Petrus gesagt, das ist seine Meinung, das ist damals in der Zeit und. Woher können wir sicher sein? Und jetzt für uns, woher können wir sicher sein, dass das, was wir bis jetzt, ich weiß nicht, wie lange haben wir gebraucht, bis wir Verse durchgearbeitet haben, woher wissen wir, dass wir über die Lehre unserer Sicherheit, das heißt, dass wir wirklich bei der Wahrheit sind? Und dass es gut ist, in dieser Wahrheit zu bleiben. Und dass es gut ist, in der anderen wieder zu erinnern zu werden. Und woher wissen wir, dass wir da nicht irgendwo falsch abgebogen sind? Und irgendeine Lehre aufgesessen sind und dann später kommt Jesus und wir sind nicht dabei. Hat Wille uns reingelegt. Woher wissen wir das? Petrus geht diesen Dingen hinterher und geht diesem Gedanken, geht dem Vorwurf hinterher. Und es ist gut, dass wir dem auch hinterhergehen, weil diese Verse ab Vers 16 bis 19 bis 21, die werden uns die Grundlage für die Glaubwürdigkeit dieser Aussage liefern. Das wird uns zeigen, warum wir wirklich dem fest vertrauen dürfen und nicht zweifeln müssen. Nur selbst wenn einige behaupten, ebenfalls die Bibel zu lieben und Christus zu lieben und komplett etwas anderes lernen, nämlich die Verlierbarkeit und dass wir bestimmte Dinge tun oder nicht tun müssen, um gerettet zu werden. Woher wissen wir, dass das wahr ist? Und das sind die Verse, die wir hier haben. Nun, um die Wahrhaftigkeit zu belegen, um die Wahrhaftigkeit dessen, was er gesagt hat, zu bestätigen, nennt Petrus zwei Gründe. Er nennt zwei Quellen sozusagen oder zwei Dinge führt er heran, um zu beweisen, dass es wahr ist, was er sagt. Das erste ist, er spricht davon, dass er keinen oder dass sie, wir werden gleich sehen, dass er redet nicht von sich allein, dass er auch keinen ausgeklügelten Fabeln folgte. Das heißt, dass er keine Geschichten, Mythen und Sagen, die raffiniert ausgedacht, konstruiert, ausgeklügelt worden sind, ein Gedankengebäude, ein Theologiegebäude zusammengeschustert, zusammengestellt. Er sagt, ich bin sowas nicht gefolgt. Dass sie nicht sowas gefolgt sind, sondern, ich erkläre das euch auch ein bisschen gleich mehr, sondern das Erste, was er sagt, wir sind Augenzeugen. Und das ist gewaltig. Das Erste, was Petrus deutlich macht, wenn wir von diesen Dingen reden und wenn ich euch an diese Wahrheit erinnere, dann erinnere ich euch an nichts anderes als das, was wir selber gesehen haben. Und wenn ich das sage, kriege ich Gänsehaut. Wenn ich überlege, was das bedeutet. Er sagt, wir reden über nichts Theoretisches, über nichts Erfundenes, nicht über ein Gedankengebäude oder irgendetwas. Wir reden über das, was wir selbst gesehen haben. Das ist ein starkes Argument. Petrus bringt als erstes eine übernatürliche Erfahrung ins Spiel. Und das sind die Verse 16 bis 18. Er spricht über eine übernatürliche Erfahrung, was die Grundlage und die Legitimation seines Dienstes oder dieser Botschaft ist. Er sagt, wir haben etwas erlebt, was echt übernatürlich war. Und darum sagen wir das, was wir sagen. Das haben wir uns nicht ausgedacht, das haben wir erlebt. Also spricht er von einer Erfahrung. Aber wir wissen, dass Erfahrung nicht alles ist, oder? Man kann auch schlechte Erfahrungen machen, falsche Erfahrungen machen. Oder Petrus geht weiter und sagt dann ab Vers 19 bis 21 und spricht, dass die Grundlage für diese Wahrheit nicht nur diese besondere übernatürliche Erfahrung war, nämlich sie haben erlebt, wie Gott selbst Zeugnis davon abgegeben hat. Sie haben erlebt, wie der Vater im Himmel selber zu ihnen besprochen hat und es bestätigt hat. Das ist gewaltig. Und darauf beruft er sich, darauf bezieht er sich und sagt, man wirft mir vor, Mythen und Legenden und Sagen zu erzählen. Nein, 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 ich rede von etwas, ich war selbst Augenzeuge, ich kenne das. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, er spricht dann als Zweites, dass sie auch diese Dinge sich nicht ausgedacht haben. Sie haben nichts niedergeschrieben, was ihre eigene Überlegung, ihre eigenen Gedanken waren. Sie haben nicht sich hingesetzt und versucht zu interpretieren, versucht auszulegen, sondern die Grundlage für das ist das offenbarte Wort Gottes. Und er spricht hier von einer übernatürlichen Offenbarung. Während das erste, die erste Argumentation sich darauf bezieht, dass sie eine übernatürliche Erfahrung gemacht haben, spricht er hier ab Vers 19 und spricht als über eine übernatürliche Offenbarung. Und er redet natürlich von was? Von der Schrift. Und zwar von der Inspiration der Schrift. Als junger Bruder, als ich den Ruf bekommen habe, das Wort Gottes zu verkündigen und dann losging auf die Bibelschule, ich war sehr unerfahren, ich kannte die ganzen Begrifflichkeiten, Worte und all das. Ich war da ein unbeschriebenes Blatt Papier. Ich liebte Jesus einfach vom ganzen Herzen. Und darum bin ich gegangen. Dann saß ich da und dann sprachen sie von Homiletik und Exegese und da, ich hatte nur Fragezeichen gehabt. Kontext, keine Ahnung, was ist das? So, das war mir alles fremd. Aber ich liebte Jesus und saugte alles wie ein Schwamm auf. Und eins der ersten Verse, die mir immer und immer wieder aus allen Richtungen begegnet sind, ob in der Bibelschule oder von den Vorträgen, die ich gehört habe, von den Lehrern, die ich gelernt habe, war immer ganz, ganz wichtig, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 20, 21. Das war so die Inspiration der Schrift. Ja? Als Bibelschüler muss man das auswendig gelernt haben. Man muss wissen, was ist die Grundlage, was ist die Inspiration der Schrift. Und ich habe diese Verse auswendig gelernt, auswendig lernen müssen, aber selten und eigentlich nie so richtig in dem Kontext gelesen oder ausgelegt bekommen, in dem er steht, nämlich im Kontext vom 2. Petrusbrief. Und so habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich jetzt die Zeit habe, diese Verse, die mir so vor meinen Augen stehen, die sich in mein Gedächtnis gebrannt haben, in diesem Zusammenhang auszulegen. Warum spricht Petrus über die Inspiration der Schrift? Warum redet er, dass keine Weisung der Schrift aus eigener Deutung geschieht? Was meint er, wenn denn getrieben vom Heiligen Geist haben die geredet? So was, warum spricht er darüber? Und das hat was mit dieser Glaubwürdigkeit der Wahrheit zu tun. Woher können wir wissen, dass unser Heil in Jesus Christus wirklich sicher ist? Und Petrus sagt, weil es die Schrift sagt. Und die Schrift ist nicht von Menschen erdacht. Es ist Gottes Wort. Es ist durch Gottes Geist inspiriert. Also bringt Petrus zwei Dinge als Zeugen. Er sagt, wir sind Augenzeugen. Von was? Vom Reden Gottes selbst. Und nämlich in einer Erfahrung. Und vom Reden Gottes selbst. Wie? In seinem Wort. Da sind die beiden Grundlagen oder diese beiden Dinge bringt er ins Spiel, um zu sagen, wir können dem vertrauen. Gott selbst hat gesprochen, Gott selbst hat es bestätigt. Und dann macht er das in einer wunderbaren Art und Weise, wie er es macht. Und das ist auch vor vielen, vielen Jahren, gefühlt sehr lange, da habe ich noch in meinem alten Beruf gearbeitet, als Sachbearbeiter bei einer Firma. Und ich habe parallel aber schon angefangen, die Bibelschule zu machen. Ich habe so 50-50, also im Fernunterricht habe ich das gemacht. Und natürlich waren meine Arbeitskollegen die ersten Missionsobjekte, das ist ja klar. So, ich durfte ihnen gleich alles weitergeben, was mir auf dem Herzen lag. Und ich habe mit einem Arbeitskollegen, das war ein Italiener, ein Katholik, viele Diskussionen geführt. Neben einem anderen, das war ein Rumäne, war auch ein Katholik. Irgendwie habe ich es mit denen gehabt. Und sie meinten, ich liege falsch und das ist nicht richtig und wie auch immer. Wir haben viel miteinander geredet. Und auch wenn er ein Katholik war und letztendlich sich zum Christentum bekannte, glaubte er eigentlich nicht an die Schrift. Er glaubte nicht, dass die Welt in 7 Tagen geschaffen worden ist, dass da drin steht, dass Menschen 600, 700, 800, 900 Jahre alt geworden sind. Du kannst doch nicht so einen Unfug glauben, wie soll das funktionieren? Und ich habe da viel Zeit damit verbracht, mit ihm darüber zu sprechen und zu argumentieren und auch zu entdecken, wo meine Schwächen, wo ich noch Dinge nicht verstanden habe. Auf jeden Fall viel, viel, viel diskutiert. Und irgendwann war ich so müde. Ich war so müde, es hat nichts gebracht, egal welches Argument, bin nach Hause, nochmal nachgedacht, nochmal wieder zurück, Marco hieß der, Marco, komm mal her. Und dann dachte ich, jetzt bringe ich ein Totschlagargument, jetzt bringe ich das, die beste Erklärung. Hat nichts gebracht, hat nichts funktioniert und irgendwann war ich wirklich müde. Und ich weiß noch, wo ich so da stehe und er da auf seinem Platz sitzen und sage ich, Marco, ich habe keine Argumente mehr, aber ich kann dir eins sagen, ich bin ihm begegnet, ich kenne ihn. Und ich hatte nichts mehr als das. Ich sage, ich habe ihn kennengelernt. Ich kenne ihn persönlich. Dann guckt er mich so mit solchen Augen an. Und dann denke ich, der wird wahrscheinlich, denke ich, bist echt verrückt. Da sehe ich schon zu viel Bibelschule. Also, und guckt mich an und dann sagt er, das glaube ich dir. so viel Zeit verschwendet. Ich habe ihm alles gesagt und argumentiert und Bücher gelesen, wie man das alles erklärt. Hat nichts gefruchtet, aber dann habe ich gesagt, ich kann dir nur das geben, was ich habe. Ich kenne ihn. Ich habe dann von meiner Bekehrung erzählt, wie ich ihm begegnet bin, wie ich Jesus Christus kennengelernt habe. Und dann sagt er, das kann ich dir nicht wegnehmen. Und ich fand es so interessant, dass das bei ihm, das bedeutet nicht, dass er gläubig geworden ist, ab dem Moment daran glaubt, dass 900 Jahre auch Menschen alt geworden sind. Ich fand es nur interessant, dass ihm das persönliche Zeugnis, mein Zeugnis, wichtiger war als alle Argumentationen, die ich gebracht habe. Und so beginnt Petrus, indem er zuerst davon spricht, sagt, erst, das Wichtigste ist, wir reden nicht von theoretisch über irgendwelche Dinge. Und das ist etwas, was wir begreifen müssen. Wir reden nicht theoretisch über irgendwelche theologischen Gedankenkonstrukte. Wir reden nicht über irgendwelche Lehren. Lehren unserer Gemeinde, Lehre unserer Konfession, Lehre und von wem auch immer. Wir reden nicht theoretisch über irgendwas und stellen dann eine Theologie auf, konstruieren etwas, eine Argumentation und dann verfechten wir sie und vertreten wir sie und kämpfen wir für sie. Als allererstes, wir sind Augenzeugen. Wir geben das weiter, was wir gesehen, was wir erlebt haben. Und das mag manchmal echt wenig sein, aber das wird Kraft haben, denn wir haben es gesehen. Die Leute können alles sagen, aber die können dir das nicht wegnehmen und sagen, ich kenne ihn. Und? Was sagen sie dann? Nee, kannst du nicht. Doch, ich kenne ihn. Aber dazu muss man ihn wirklich gesehen haben, oder? Natürlich, ihr versteht, wenn ich sage, ich sehe ihn nicht in unser Glubschöchchen, sondern mit den Augen des Herzens. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir brauchen ein Vertrauen, die Glaubwürdigkeit in die Schrift. Und zwar nicht nur, dass die Schrift Gottes wirklich Gottes Wort ist, sondern dass dieses Gottes Wort auch von Jesus redet. Dass es dieses Evangelium, dass die ganze Schrift dieses Evangelium bestätigt. Auch da ein persönliches Zeugnis. Ein Freund von mir, ein damaliger Weggefährte in meiner Jugend, wir haben viel zusammen gemacht, viel miteinander Sport gemacht, alles Mögliche, viel Zeit verbracht. Und er entschied sich nach vielen Ringen und Brechen von Gott, dann Missionar zu werden. Und er ging dann auf die Bibelschule. Ich habe ihn damals übrigens hingefahren und habe dann so einen Tag mitgemacht. Und nach diesem Tag habe ich gesagt, ich werde nie auf eine Bibelschule gehen. So, der Herr hat andere Pläne mit mir gehabt, aber das war nichts für mich. Das hat noch viele, viele Jahre gebraucht, bis ich soweit war. Aber ich weiß noch, es dauerte nicht lange und ich traf mich wieder. Ich weiß nicht, waren es ein halbes Jahr, ich kann es wirklich heute nicht mehr sagen, ich möchte nicht lügen. Aber es dauerte nicht lange. Und ich saß mit ihm, wir trafen uns und dann spricht er und redet er. Und dann höre ich Sachen von ihm sagen, ja, ob das wirklich so in der Bibel steht, weiß er nicht. Ob dieser Abschnitt wirklich dann inspiriert ist, weiß er nicht. Und da kamen so ein paar Dinge und ich saß da, ich sage, ich hab kein Anliegen, auf die Bibelschule zu gehen, du bist auf der Bibelschule und du beginnst jetzt zu zweifeln, ob die Bibel glaubwürdig ist. Es hat mich so schockiert. Dann habe ich gesagt, also wenn das auf der Bibelschule passiert, dann will ich da nicht hin. Wenn da mehr Zweifel gesät werden als das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit Schrift, da will ich nicht hin. So, das war für mich eine Erfahrung. Und ich las in dieser Zeit etwas über eine Biografie, eine Biografie. Ihr kennt wahrscheinlich Billy Graham, ja, so auch Willy, aber ja, Billy klingt schöner. Auf jeden Fall über ihn und über sein Ringen. Und er ist natürlich in einer Zeit aufgewachsen, in dem historisch-kritische Theologie, liberale Theologie, Hochkonjunktur hatte. Und er war da aber schon als Evangelist tätig und unterwegs. Und er beschreibt und schreibt darüber, wie sehr er damit kämpfte, wie sehr er mit diesen ganzen Zweifeln kämpfte, wie er selbst damit wirklich Probleme hatte, zu glauben, dass alles ins letzte Jota, was da steht, von Gott inspiriert war. Es gab hochgebildete Theologen, die vieles in Frage gestellt haben. Es gab in der Zeit vor allem, bis heute natürlich, aber da extrem, hat man gesagt, nein, die Bibel kann man nicht wirklich so wörtlich nehmen. Das sind viele Mythen, das sind Geschichten, das sind Legenden. Es gab Theologen wie Bultmann, um jetzt nur einen Namen zu nennen, die haben gesagt, wir müssen die Bibel entmythologisieren. Das kann ich nicht mehr aussprechen. Umso weniger kann ich es tun. Also die ganzen Mythen und Sagen, wir müssen sie da rausnehmen. Wir müssen aufzeigen, dass dass Jona im Bauch des Fisches war. Das kann nie wirklich passiert gewesen sein. Wie kann der aufgeklärte Menschenverstand das glauben? Das ist eine Legende. Das ist eine Fabel. Er war nie wirklich drin. Es ist nur geschrieben, damit wir einfach verstehen, so flieh nie von Gott, Gott wird dich irgendwo mal einholen. Wenn du das verstanden hast, dann musst du nicht daran glauben, dass Jona wirklich drin war. Wenn Jesus aber gesagt hat, so wie Jona im Bauch des Fisches, dann heißt es, wenn das nie wirklich war, dann hat Jesus auch gelogen. Und dann ist es auch nicht wahr. Und so war das so, fingen sie wie an so einen Seidenfaden an der Glaubwürdigkeit der Schrift zu ziehen. Und alle Frauen, ihr kennt das, wenn man an einem Strumpf anfängt zu ziehen, dann war es das. Laufmasche und dann. Und so war das mit der Glaubwürdigkeit der Schrift. Man fing da das in Frage zu stellen. Da sagen, ist das eine Legende, ist das ein Mythos oder und wankte. Und Billy Graham war mitten in dieser Zeit und hat viele große Zweifel gehabt. Und er nahm sich Zeit, er sprach davon, nahm sich Zeit, und mit Gott das durchzuringen. Und ich fasse es nur kurz zusammen, damit wir im zweiten Petrusbrief weitermachen. Und er kam an einen Punkt, wo er gesagt hat, Jesus, zum Herrn und sagt, das ist dein Wort. Egal, was sie sagen, egal, was sie schreiben, ich glaube, dass das dein inspiriertes Wort. Und wisst ihr, ab diesem Moment, wenn er verkündigte, hat er ihm das gesagt, was für das er berühmt geworden ist. Ich sage es jetzt nicht auf Englisch, weil das klingt bestimmt komisch. Er hat immer gesagt, die Bibel spricht. Die Bibel sagt. Er sagte nicht, und er sagte immer, und die Bibel sagt. War jemand bei seiner Evangelisation dabei? Schon mal gehört, dass ich als junger Kerl habe das. Und er hat immer gesagt, die Bibel sagt, die Bibel spricht. Er sagt nicht, ich sage euch. Er fing an zu sagen, die Bibel spricht. Und ab diesem Moment kam Kraft in sein Werk, kam Kraft in diesen Dienst. Und Menschen kamen zum Glauben. Wir wissen, wie viele Menschen zum Glauben. Wir wissen auch, wie viel Gruppendynamik und all das dabei. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber ab dem Moment, wo er das Wort Gottes als Autorität annahm und als Gottes Wort verkündigte und sagt, die Schrift sagt, hat Gott sich zu diesem Dienst gestellt und Kraft ging aus. So, diese zwei Dinge sind grundsätzlich sind wichtig, dass wir, das erste Petrus sagt, Augenzeuge, wir kennen es, wir haben es erlebt, wir kennen es selbst. Ich liebe diese eine Geschichte von diesem Blindgeborenen, oder? Kennt ihr das? Wo die Hohepriester, Schriftgelehrten, Pharisäer sich so daran ärgern, dass Jesus ihn hat sehen machen und wollen ihn da ausschließen. Und verhören ihn, um irgendwas zu finden, um Jesus anzuklagen. Und ihn auch. Und dann steht dieser Blinde, der jahrelang, der sein Leben lang blind war und eigentlich nicht viel weiß, nicht viel erlebt, nicht viel kennt. Und der steht da und sagt, ich kann nur euch eins sagen. Ich kann nicht sagen, ist der Gottes Sohn oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann ja auch nicht sagen, wie er. Aber ich kann euch sagen, ich war vorher blind. Und wisst ihr was? Jetzt sehe ich. Das ist Fakt, dass ich bin ein Zeuge. Ich sehe. Was sollten Sie sagen? Was konnten Sie sagen? Und ich muss immer wieder daran denken, wenn ich sage, dass wir Dingen Zeugnis geben, als Augenzeugen, wenn wir es erlebt haben, wenn wir es nicht erleben, wenn wir es selbst nicht haben, von was wollen wir reden? Und oft ist die Kraftlosigkeit unseres Zeugnisses genau darin, indem wir nur Dinge weitergeben, von denen wir gehört haben, dass jemand die gesagt hat und die erlebt hat, aber selbst gar nicht kennen. Das klingt so gut, das ist so interessant. Oh, das ist bestimmt ein gutes Beispiel. Aber wenn wir selber es nicht haben, selber es nicht kennen, selber davon nicht ergriffen sind, selber die Herrlichkeit nicht gesehen haben, selber das Wort nicht gehört haben, von was wollen wir reden? Darum geht's. Damit beginnt. Und Petrus beginnt damit, als erstes, dass er davon spricht, was haben Sie selbst gesehen? Was haben Sie selbst gehört? Und er spricht von einem erstaunlichen, von einem herrlichen Ereignis. Je mehr ich darüber nachdenke, wir haben darüber schon, und ich habe darüber gepredigt, als wir im Markus-Evangelium waren. Und ich habe mehr darüber nachgedacht, als ich diese Stelle vorbereitete. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr staune ich und denke, was haben Sie da eigentlich erlebt? Wie gewaltig muss das gewesen sein? Was, das hat dich so geprägt, das hat mit Petrus etwas Gewaltiges gemacht. Denn wenn er darüber spricht, dass sie Augenzeugen sind, von was redet er? Von was spricht er, dass sie Augenzeugen geworden sind? Von was für einem Ereignis? Er spricht von etwas, was sie auf dem Heiligen Berg erlebt haben. Von was redet er nicht? Es gibt viele Ereignisse, von denen ich dachte, die würde er erwähnen, oder? Ich würde sagen, zum Beispiel die Auferstehung oder andere Ereignisse, Pfingsten. Er redet von den Ereignissen, die sie auf dem Heiligen Berg erlebt haben. Wir kennen das unter der Verklärung Jesu. Warum spricht er darüber? Warum ist das das Argument für seine Glaubwürdigkeit? Warum spricht er, wenn er sagt, wir waren Augenzeuge? Warum erwähnt er jetzt dieses Ereignis? Das ist etwas, was ich mit euch als erstes anschauen möchte. Und da gehen wir jetzt hinein, die Verse 16 bis 18. Und dann wollen wir weiter uns die Verse 19 bis 21 anschauen, was die Konsequenz aus diesem Ereignis ist. Und dann werden wir über die Glaubwürdigkeit der Schrift reden. Also, Petrus beginnt und schreibt, denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, indem wir nicht ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. So beginnt er und er sagt, denn wir haben euch, und dann, er sagt nicht, denn ich habe euch, sondern er redet wir jetzt. Warum spricht er jetzt in der Mehrzahl? Denn er redet jetzt von dem apostolischen Zeugnis, er redet von der apostolischen Lehre. Er bezieht sich jetzt das alles nicht nur auf sich selbst, sondern redet über die Aposteln, die die Grundlage der Gemeinde gelegt haben. Er redet von den Aposteln, die den Auftrag hatten, Zeugen zu sein. Und darum redet er jetzt nicht nur von sich selbst. In gewisser Weise redet er von den Autoren des Neuen Testaments. Er redet von den Zeugen, die Jesus dazu berufen hat, dieses Zeugnis abzulegen, und er bezieht sie mit hinein. Mindestens redet er von zwei weiteren. Und wer sind sie? Jakobus und Johannes. Aber dazu gleich mehr von dem Berg. Aber er redet erstmal grundsätzlich. Er sagt, wir sind Augenzeugen. Wir reden, wenn wir euch an diese Wahrheit erinnern und von dieser Wahrheit reden, dann reden wir als Augenzeugen, nicht als Erfinder dieser Lehre. Er redet also und nimmt die Apostel mit hinein. Und er sagt, wir haben, was haben sie nicht getan? Sie haben keine Fabeln, sie sind keinen Fabeln gefolgt. Für Petrus, die Glaubwürdigkeit dessen, was er sagt, liegt nicht in den eigenen oder in irgendwelchen Lehren, in irgendwelchen Fabeln, in irgendwelchen Geschichten, sondern sie liegt in dem, was sie selbst erlebt und in dem, von was sie selbst Zeugnis geworden sind. Die Erfahrung, die sie gemacht haben, muss so gewaltig gewesen sein, muss so groß gewesen sein, muss so einprägsam gewesen sein, dass er, als er darüber nachdachte und darüber sprach, dass sie Augenzeugen waren, dann fiel ihm das als erstes ein. Was war seine Erfahrung, was war sein Erlebnis, das er permanent denken musste? So, was war seine Bestätigung, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes ist? Was war seine Bestätigung, dass er der wahrhaftige Erlöser ist? Was war seine Bestätigung, dass er wirklich der ist, der ihn rechtfertigt? Was war das Erlebnis? Und für Petrus war das dieses Erlebnis auf dem Berg. Auf dem hohen Berg, auf dem heiligen Berg, von dem er spricht. Also, das, was er weitergibt, ist nichts, was ausgedacht worden ist. Wenn er sagt, die sind keinen Fabeln gefolgt, dann meint er damit Fabeln als eben Legenden, als Mythen, als Geschichten. Und oft sind das ja Geschichten, Fabeln und Legenden über über Gut und Böse, über Gottheiten, die dann auf diese Welt kommen und die Welt retten, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen guter Magie und schlechter Magie, zwischen Yin und Yang, glaube ich, heißt es. All das kennen wir als Fabeln und als Geschichten. Da ich nicht so viel Zeit zum Reisen habe, auch wenn ich es gerne tun würde, habe ich nicht die Zeit, also schaue ich gerne so Dokumentationen über ferne Länder. Mache ich sehr, sehr gerne. Und oft läuft das mal im Hintergrund, wenn ich mir zum Beispiel was durchlese oder was vorbereite, also dann läuft das. Und ab und zu schaue ich und denke, oh, solche schönen Berge oder solche schönen Meere oder wie auch immer. Das macht was mit mir, ja. Dann sehe ich die Schöpfung Gottes. Und es gibt wunderschöne, herrliche, heute habe ich wieder so eine wunderschöne, herrliche Orte gesehen. Und was aber erschreckend und jedes Mal in jeder Dokumentation vorkommt, ist, was die Menschen über diese Orte sagen. Sie sprechen, heute habe ich es gesehen, über Berge, die zum Beispiel die Quelle von Leben sind. Das heißt, die dann die ganzen Geschöpfe geschaffen haben. Überall Mythen, Legenden sagen, wie die Welt entstanden ist, wie die Welt, welche Götter es sind. Und die Menschen, die pilgern auf diese Berge, sie beten dort, die meditieren dort, sie wollen Gott begegnen, die wollen so hoch, wie heißt der höchste Berg? Auf jeden Fall so sehr hoch, und die pilgern da, manche sterben auf diesem Weg, um Gott zu begegnen, um inspiriert zu werden, um erleuchtet zu werden, wie auch immer. Und es rangen um all diese Orte, es rangen um all das, überall Mythen, Legenden sagen. Und viele von denen sind in dieser Art und Weise, wie Menschen Gott begegnen, wie Menschen erlöst werden, wie sie Frieden finden, wie sie Ruhe finden, wie sie sich zu selbst finden, wie sie die Natur erleben, Mythen über Mythen, Legenden über Legenden. Und ich bin jedes Mal, ich gucke mir diese Schöpfung an und ich lob und preise Gott, und dann höre ich das und in mir, da stellen sich alle Haare auf. Ich würde gerne dem Kommentator einiges sagen, der muss nur vorlesen, da tut mir auch leid. Aber irgendjemand hat sich das ausgedacht. Und Petrus sagt, wenn wir davon reden, über den Sieg, über die Sünde, über den Teufel, wenn wir davon reden, über die Rettung des Menschen, dann sind wir nicht irgendwelchen Mythen, Legenden und Sagen gefolgt. Wir haben uns dann nicht die jüdische Legende angehört, wir haben uns nicht in die griechische Legende angehört, oder wir haben nicht da irgendwas gehört und sind diesen Dingen gefolgt. Wenn es so ist, ja, dann können wir darüber fragen und darüber diskutieren, ist es wahr oder nicht wahr. Wenn wir irgendeine Legende, irgendeine Überzeugung, einem menschlichen ausgedachten Konstrukt von Überwinden von des Guten, des Bösen, wenn wir dem gefolgt wären, dann hätten wir jetzt jeden Grund darüber zu diskutieren, haben wir die Wahrheit gesagt oder nicht. Weil da gibt es welche, die lehren das ist der Weg, die anderen lehren, das ist der Weg. Die anderen sagen, nein, das ist die Erfahrung, die anderen sagen, das ist der Ort. So viel von dem, unglaublich, wie viel auf dieser Welt da gelehrt und gesagt wird. Und Petrus macht deutlich, dass er sagt, wir sind keiner Fabel gefolgt. Die Bibel warnt sogar vor diesen Mythen und Legenden und Fabeln. Und sie sagt und warnt, dass wir uns mit diesen Dingen nicht beschäftigen sollen. Gehen wir mit mir kurz in Timotheusbrief. Paulus, als er die beiden Pastoren ausbildet, Timotheus und Titus, hat es immer wieder in seinen Briefen darüber gesprochen. Das ist der Timotheusbrief, Kapitel 1. Als Beispiel, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 3. Ich gebe euch ein, zwei Beispiele, okay? Er schreibt zum Beispiel, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilst, sollst nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitigkeiten hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern. Paulus richtet Timotheus aus und sagt, in Ephesus soll er seinen Dienst tun. Und das Erste, was er ihm sagt, hey, schau zu, lehre und sage, man soll sich nicht mit diesen Geschichten, mit diesen Fabeln permanent beschäftigen. Irgendwelchen ausgedachten, ausgeklügelten, erfundenen Geschichten über Gott und Menschen, über Erlösung und all diese Dinge. Nicht sich damit beschäftigen. Er warnt sogar davor. Er sagt, es sind zu nichts Nütze. Dann geht man mit mir in Kapitel 4 im gleichen Brief. In diesem Teil warnt er sogar vor falschen Lehrern, er warnt von betrügerischen Geistern. Ich lese ab Vers 1 euch an. Da heißt er, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Also das ist unser Hintergrund. Er warnt von solchen, die falsche Lehre hineinbringen in die Gemeinde. Und er sagt, das sind Dämonen. Die Lehren, die falschen Lehren kommen von Dämonen, betrügerische Geister. Und dann sagt er in Vers 7, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. So, in diesem Zusammenhang spricht er auch von diesen Fabelngeschichten. Das heißt, von Menschen erdachten Konstrukten, selbst wenn es theologische Gedankengebäude sind. Achte darauf. Sagt, darum geht es nicht. Also, er warnt, die Schrift warnt von solchen Fabeln, sie warnt von solchen Geschichten. Geht mir mit 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus 4, ein weiterer Text, den ich sehr früh lernen durfte. Kapitel 4, Abvers 1. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Also Timotheus bekommt den Lehrauftrag und er soll treu diesen Lehrauftrag tun. Das ist, Paulus richtet ihn auf. Und schaut mal, was er dann sagt, Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie der gesunden Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in ihren Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von Wahrheit abkehren und zu den Fabeln hinwenden. Ich bin mir sicher, ihr habt schon mal gehört von diesen Lehren, die Ohren kitzeln. Das heißt, Paulus sagt, Timotheus, lehre das Wort. Predige das Wort, zu Zeit oder Unzeit. Das heißt, ob es den Leuten passt oder ob es ihnen nicht passt. Du musst das Wort predigen, ob es ihnen gefällt oder es nicht gefällt. Du musst das Wort predigen. Nicht Geschichten erzählen, nicht Fabeln erzählen, nicht ausgedachte, konstruierte Erzählungen. Predige das Wort. Und er sagt, Menschen werden lieber solche Geschichten hören. Sie werden lieber solche Fabeln hören. Sie würden lieber gern solche Märchen hören. Das wird für sie interessant sein. Da schlafen sie nicht ein bei der Predigt. Erzähl ihnen eine Geschichte, erzähl ihnen ein Märchen, erzähl ihnen eine Fabel. Dann kitzelt es in den Ohren. Solche werden sie sich suchen, die ihnen schöne Geschichten erzählen. Aber Paulus sagt, Timotheus, predige das Wort. Predige das Wort. Darin liegt die Kraft. Nicht in irgendeiner Geschichte, die in den Ohren kitzelt. So gibt es verschiedene Mythen, es gibt verschiedene Fabeln, es gibt griechische Mythen, es gibt jüdische Mythen. Alle haben ihre eigenen konstruierten Geschichten. Geht mal mit mir noch in eins möchte ich euch zeigen, Titusbrief, einfach ein Brief weiter. Titus, Kapitel 1, Vers 4, 14 ist das. Titus, Kapitel 1, Vers 14. Vielleicht lese ich Vers 12 mit. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Das ist schon hart, oder? Also, faul sind sie und das stimmt. Und dann redet er und sagt, damit sie ihm, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grunde weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund sein und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten. Auch da wieder, Paulus macht sich große Sorgen, dass der Glaube nicht auf irgendwelchen Fabeln und auf irgendwelchen Lehrgebäuden von Menschen konstruiert sind. Und in dem Fall sogar jüdische Fabeln. Das hat was mit Abstammungslinien zu tun und das, ja, ich will da nicht zu tief eingehen. Der Punkt ist der, dass diese Dinge nur die Ohren kitzeln, aber letztendlich nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Und Petrus, wenn er darüber spricht, sagt er, wir sind nicht sowas gefolgt. Wir haben nicht etwas Interessantes gehört, wie Menschen gerechtfertigt oder gerettet werden vor Gott. Und dann erzählen wir euch das. Das ist nicht die gleiche Ebene. Er sagt, das, was wir euch sagen, hat eine ganz andere Quelle. Der Ursprung ist von Gott selbst, vom Vater im Himmel selbst. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist kein Menschenkonstrukt. Nur nebenbei, wisst ihr, warum Paulus so Wert darauf gelegt hat, dass er gesagt hat, zum Beispiel in den Korinthern, dass er, wenn er zu ihnen kommt, nicht in die überredenden Worten der Weisheit, das Jesus Christus predigt, sondern in der Torheit das Kreuz predigt. Dass er nicht in Rhetorik und all diesen Dingen das Evangelium predigt, damit man nicht auf Menschenweise und auf Menschen seinen Glauben gründet, sondern allein auf die Kraft Gottes, die in der Torheit der Predigt des Evangeliums des Kreuzes ist. Das heißt, nicht Menschenkonstrukte, nicht Menschentheologie, nicht Menschenfabeln und Geschichten, sondern was Gott offenbart hat, was Gott gesagt hat. Gehen wir zurück zum 2. Petrusbrief. Petrus macht also das als allererstes deutlich und dann sagt er, denn wir haben auch die Macht und die Ankunft unseres Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten, und dieses ausgeklügelt meint sehr raffiniert, man könnte sogar sagen verführerisch, das heißt, da wird etwas konstruiert, aufgebaut, es ist nicht leicht durchzuschauen, es klingt sehr, sehr, sehr hoch, sehr gebildet, sehr intelligent. Das klingt so, dass man sagt, na, dafür muss man eine Bibelschulausbildung gemacht haben. Na, ich bin so einfach, ich verstehe das nicht. Aber da ist halt ein Gelernter, der versteht das. Das klingt sehr durchdacht und dass man sagt, okay, wenn du das nicht verstanden hast, dann kannst du das nächste nicht verstehen, dann musst du das tun, dann musst du, also in gewisser Weise, so wie die ganzen Fabeln und Mythen aufgebaut sind, dass man in der Erkenntnis nur stufenweise vorwärts kommen kann, um dann die nächste zu erleben, bis man erleuchtet wird. Konstruiert, zusammengestellt. Petrus redet von ausgeklügelten Fabeln. Und er sagt, wir haben euch das nicht kundgetan. Und dieses Wort ist man überlegt schnell, aber ich mag das, das heißt kundgetan. Er spricht nicht mal von verkündigen. Er sagt nicht, wir haben es euch gesagt, sondern kundgetan. Es sind, wenn man dieses Wort annimmt und schaut, wo es überall in der Schrift aufkommt, ich sage euch so aus dem Freien, zitieren zwei Stellen, die ihr gut kennt. Die erste Stelle kennt ihr im Lukas-Evangelium, wo der Engel zu den Hirten kommt und ihnen was verkündigt? Das Kind wird geboren, Jesus wird geboren, eine herrliche Wahrheit. Und dann gehen die Engel und sagen, lasst uns sehen, was uns der Herr kundgetan hat. Das habe ich immer als Kind gesungen sogar, ja? Was der Herr kundgetan hat. So, dieses kundgetan ist, das beschreibt, was Gott uns offenbart hat, was Gott uns eröffnet hat, was er uns wohin uns hineinschauen ließ, was er uns Großartiges, in dem Fall ist das Kontext des Evangeliums, Gott wird Mensch, Frieden, Gottes bei den oder in den Menschen seines Wohlgefallens, Gott hat ihnen einen Weg des Friedens kundgetan, das ist mehr als nur kurz gesagt, es ist kundgetan worden, offenbart geworden und in dieser Weise in Johannes 17 spricht Jesus in dem hohepriesterlichen Gebet und sagt, Vater, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Da verwendet Jesus genau das gleiche Wort. Es ist mehr nur, ich habe ihnen von dir erzählt, sondern er redet von denen, die es gesehen haben. Und sie haben es gehört und geglaubt. Dieses kundgetan, offenbart. Ich habe ihnen es offenbart. Und Petrus sagt, als wir also von der Macht und Ankunft unseres Jesus Christus geredet haben, haben wir es nicht mit Fabeln oder irgendwas kundgetan. Nein, so nicht. So, Petrus redet davon, dass sie ihm etwas kundgetan haben, dass sie es offenbart haben. Wie gesagt, nicht mit Fabeln, das heißt nichts von Menschen her, nichts selbst Ausgedachtes, sondern wie, schaut mal, was er sagt. Was haben sie kundgetan? Jetzt gehen wir wieder an den Anfang des Verses, sagt er, wir haben euch die Macht und Ankunft unseren Herrn Jesus Christus kundgetan. Was haben sie kundgetan? Die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Sie sind keinen Fabeln gefolgt, keinen ausgeklügelten Fabeln, als sie von was sprachen? Von der Macht und der Ankunft des Herrn Jesus Christus. Und da habe ich so für mich selbst ein paar Fragen gehabt. Petrus redet davon, dass sie Augenzeugen sind, von der Wahrheit. Und dann sagt er, wir haben es euch kundgetan. Und dann sagt er, was haben die kundgetan? Macht und Ankunft. Das heißt, er spricht von was hier? Von der Wiederkunft? Von Jesu. Und mein erster Gedanke, als ich das hörte, dachte ich, genau das ist es. Wie viele Lehren, Theologien oder Kundgebungen von der Wiederkunft Jesu sind bloße Fabel. Ich dachte, genau das trifft so. Peter sagt, als wir euch von der Wiederkunft Jesu erzählt haben, sind wir nicht irgendwelchen ausgeklügelten Fabeln gefolgt, von irgendwelchen ausgedachten Endzeitszenarien, wo man sagen muss, da muss man ein Gelehrter sein, um das zu verstehen, um das zu begreifen. Na, das ist mir zu hoch. Sagt, das haben wir nicht getan. Wir haben nicht irgendwelche Konstrukte und Fabeln von der Wiederkunft Jesu euch erzählt, sondern wir haben euch von etwas geredet, was wir selbst gesehen haben. Wir sind Augenzeugen von dem gewesen, was wir euch verkündigt haben. Merkt euch, also er redet und sagt von der Macht und der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das wurde, haben sie weitergegeben. Und davon sind sie auch was? Schaut mal, und dann heißt es, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgen, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Für viele ist es schwierig, das zu verstehen, was Petrus hier meint, weil sie sagen, ja, aber wieso redet Petrus nur von der Wiederkunft? Wir werden doch, wenn wir daran erinnert werden, was er vorher gesagt hat an die Wahrheit, da geht es doch um unsere Rechtfertigung, oder? Unsere Erlösung und Sicherheit. Das heißt, wieso redet er jetzt von der Wiederkunft? Wieso sagt er, dass sie in die Wiederkunft kundgetan haben? Das ist das Erste. Dann sagen sie, dann muss es teilen, nämlich Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also Petrus hat zwei Dinge als Augenzeuge bezeugt. Zu einmal die Macht und dann die Ankunft Jesu Christi. Und dann sagt man, die Macht war das, als Jesus auf der Erde gelebt hat und seine Macht demonstriert hat, durch Zeichen und Wunder und so weiter. Und die Ankunft Jesus Christus ist das, wenn er wiederkommt. Also sozusagen sein erstes und sein zweites Kommen. Manche versuchen, diese Spannung so daraus zu nehmen. Ich glaube nicht, allein vom Griechischen ist es nicht möglich, weil das ist eine Konstruktion, die sagt, Macht und Ankunft, und setzt, dass die Macht der Ankunft Jesu Christi ist. Petrus sagt, wir haben euch das Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit kundgetan. Er redet von der Macht bei der Ankunft Jesu Christi. Könnt ihr euch erinnern an Matthäus 24, 25, wenn der Menschensohn kommen wird in Macht und Herrlichkeit? So, davon ist die Rede, sein Kommen in Macht, sein Kommen in Herrlichkeit. Wie war das erste Kommen Jesu? In Macht? In Herrlichkeit? Philipper 2, Vers 5. Er erniedrigte sich selbst und wurde Knecht, nahm Knechtsgestalt. Er erwies seine Macht immer wieder, aber das ist verhüllt gewesen, oder? In die Menschgestalt. Das war nicht in Macht und Herrlichkeit, das war in Niedrigkeit und Knechtschaft. Sein erstes Kommen war nicht in Macht und Herrlichkeit. Aber Petrus redet und sagt, wir waren Augenzeuge von was? Von seiner Macht und Herrlichkeit, bei seiner Ankunft. Und jetzt meine Frage an euch, wann waren sie Zeugen von der Macht und Herrlichkeit Jesu bei seiner Ankunft? Denn das, von was er da redet, scheint doch in der Zukunft zu liegen, oder? Da konnten sie das noch gar nicht erlebt haben. Wie konnten sie denn Augenzeugen davon gewesen sein? Was meint Petrus damit? Die Zeit ist rum. Wir hören an einem spannendsten Punkt auf. In der nächsten Bibelstunde möchte ich euch zeigen, dass von was Petrus redet, von welcher Macht und Herrlichkeit. Und ich will zeigen, dass Gott, der Vater, ihnen die Macht und Herrlichkeit Jesu schon offenbart hat, bevor er wiederkam. Und das ist der Berg der Verklärung. Da haben sie etwas gesehen, was bald in alle sehen werden. Sie haben als wenige Augenzeugen etwas schauen dürfen, was bald jedes Auge sehen wird, nämlich die Macht und Herrlichkeit seiner Ankunft. Und warum spricht er jetzt aber über die Ankunft? Warum ist es wichtig, auch für uns, damit wir an dieser Wahrheit bleiben? Über diese Dinge möchte ich mit euch in der nächsten Bibelstunde sprechen. Okay, ich bete. Jesus Christus, danke für diesen Abend, danke für dein Wort, danke für dein Zeugnis, das wir durch die Apostel haben und durch dein Wort haben. Und dass wir dich selbst sehen dürfen und dass wir glauben dürfen. Danke, danke dafür. Ich möchte dich bitten, Herr, gebrauche uns als Zeugen in dieser Welt, indem wir das bezeugen, weitergeben, was wir selbst erfahren haben. Und lass uns Anteil haben an dieser Erfahrung, an dieser übernatürlichen Erfahrung, an der Begegnung mit dir, die unser Herz entzündet, die unser Herz in Brand setzt, damit wir nicht anders können, als von dir weiter zu erzählen, dass wir sagen können, dass die Liebe Christi und das Kreuz Christi uns treibt. Ich bitte Jesus, mach uns zu solchen lebendigen Zeugen, nicht zu theoretischen Weitersagern, sondern zu denjenigen, die dich selbst kennen. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Guten Abend euch, ihr Lieben. Danke fürs Kommen. Bis bald, nächsten Mittwoch.